Leider hat Wein so einen schlechten Ruf, weil wir damit Schwäche assoziieren und Verletzlichkeit. Aber ich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Ich finde nämlich, dass Weinen ganz viel Stärke bedeutet und vor allem Weinen zeigt, dein Nervensystem kann dich regulieren.
Was ist deine Lieblingsemotion?
Meine Lieblingsemotion ist natürlich Freude. Und auf Platz Nummer 2 kommt tatsächlich Trauer. Weil Trauer und Freude Emotionen sind, die schaffen ganz, ganz, ganz viel Verbindung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Na Leute, spürt ihr es schon? Wie emotional diese Folge wird. Ihr werdet vielleicht gereizt sein, vielleicht auch überrascht, begeistert oder gelassen. Vor allen Dingen hoffe ich, ihr seid neugierig, beziehungsweise ihr fühlt euch neugierig. Denn in dieser Folge, da geht es um die Frage, wie finden wir besser Zugang zu unseren Emotionen? Das kann uns helfen, besser mit uns selbst verbunden zu sein und das kann auch unsere Beziehungen, nicht nur die romantischen, besser machen. Aber was sind denn eigentlich Emotionen? Also eine Emotion ist erstmal einfach nur eine Reaktion auf einen Reiz, ein Ereignis oder eine Situation. Beispiel, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen: Ihr steigt aus der Bahn, es regnet. Dann denkt ihr vielleicht erstmal so, oh nee. Seid genervt, weil heute Morgen, da lagen einfach die Haare perfekt, kann man jetzt mit dem Regen wieder vergessen. Vielleicht seid ihr auch erleichtert und gebt euch einen High Five, weil ihr kurz bevor ihr aus der Wohnung seid, noch an den Regenschirm gedacht habt. Ganz am Anfang habt ihr schon die Paartherapeutin Dr. Sharon Brehm gehört. Sie hat auch eine psychotherapeutische Ausbildung und sie wird uns heute so mit an die Hand nehmen und uns einmal so durch dieses Emotionschaos durchführen. Und Sharon, die hat ja eben schon gesagt, ihre Lieblingsemotion ist Freude. Ich glaube, meine tatsächlich Vorfreude. Also wenn man sich wirklich so richtig Delulu in was reinsteigern kann, wenn man schon tausendmal im Kopf durchgeht, wie gut wird das, was ziehe ich an, wie fühle ich mich dabei. Und der dann auch vorher schon so richtig Kribbeln im Bauch bekommt, einfach nur aufgrund von Vorfreude. Das hat natürlich aber auch, muss man sagen, das Risiko für Enttäuschung, ne? Wenn es dann am Ende irgendwie doch nicht so toll wird, wenn es vielleicht auch gar nicht stattfindet oder so. Das ist dann eben wieder ja, eine andere Seite von Emotionsmanagement. Sharon, die beschreibt jetzt erstmal, was das eigentlich so ganz grundsätzlich bedeutet, Zugang bzw. Kontakt zu seinen Emotionen zu haben.
Das sind verschiedene Punkte. Das eine ist, dass ich meine Emotionen wahrnehme. Ich spüre, ich bin traurig und ich spüre, ich bin wütend und ich spüre, ich bin verzweifelt. Ganz oft erleben wir im Alltag, dass Menschen zwar diese Emotionen spüren, aber sich gar nicht bewusst sind. Ich bin gar nicht wütend. Das macht mich gar nicht traurig. Von außen kann man dann darauf mit so einem leichten Schmunzeln reagieren, so wie du gerade eben. Ich habe dich gerade ein bisschen schmunzeln sehen. Weil man das von außen wahrnimmt, dass die Person eine Emotion spürt, aber die Person selber das noch gar nicht wirklich in Worte greifen kann. Das heißt, das ist der erste Schritt. Ich weiß, ich spüre meine Emotion. Und das zweite ist, dass ich meine Emotion nicht nur im Kopf wahrnehme. Also ich rationalisiere meine Wut nicht oder ich rationalisiere meine Trauer nicht, sondern ich beziehe meinen ganzen Körper mit ein. Es gibt dieses ganz einfache: Emotion is energy in motion. Und das zeigt, dass unsere Emotionen, die haben ja immer einen guten Grund, warum die da sind. Unsere Emotionen entstehen ja zum einen aus dem, was wir in unserer inneren Welt haben, Glaubenssätze, Vorstellungen, Erwartungen, aber auch aus unserer äußeren Situation. Wenn ich zum Beispiel an einen Ort gehe, der sehr dunkel ist und dann verfolgt mich noch jemand, ja Gott sei Dank spüre ich da meine Angst. Weil dann diese Angst, wenn ich sie im Körper wahrnehme und ihr Raum gebe, vielleicht dazu führt, dass ich weglaufe oder mich schütze oder Hilfe suche. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Ich spüre meine Emotion im Körper und ich erlaube ihr einen konstruktiven Outlet.
Das ist ja dann im zweiten Schritt aber auch was sehr Bewusstes, ne? Also, dass
man irgendwie, wenn wir jetzt mal bei diesem Wutbeispiel bleiben, vielleicht merkt, das kennt, glaube ich, wirklich viele, inklusive mir, oh, guck mal, ich beiß super krass die Zähne aufeinander. Oder ich merke so richtig, wie der Nacken irgendwie hart wird. Dann sind das ja gefühlt so körperliche Reaktionen auf erstmal Reize, die auf einen so eintreffen. Und der zweite Schritt wäre dann im Prinzip, sich das zu vergegenwärtigen und zu merken, ah, okay, das passiert offensichtlich in meinem Körper, wenn ich zum Beispiel Wut empfinde oder sowas.
Genau so. Der Vorteil, also warum sollten wir das so machen? Der Vorteil, wenn ich meine Emotionen wahrnehme, ich trage die nicht so lange mit mir mit. Viele psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen, verspannter Rücken, Knirschen sind oft angestaute Emotionen. Also ich habe eine Emotion, ich habe eine Situation noch nicht auf die Art und Weise mir angeschaut, dass sie mir gut tut. Und dann bleibt es im Körper. Und das führt dann entweder dazu, dass wir wirklich körperliche Leiden haben oder dass es an einer anderen Stelle ausbricht.
Woran, also du hast ja jetzt zum Beispiel die körperlichen Sachen schon gemerkt, auf die wir achten können, wenn man irgendwie auch Emotionen unterdrückt oder sowas. Gibt es noch Dinge, an denen man feststellen kann, irgendwie, ja, entweder unterdrückt man Emotionen oder hat auch vielleicht so ein bisschen den Kontakt zur eigenen Emotion verloren?
Also wir merken das körperlich, wir merken das auch, indem wir dann die Person anfangen zu vermeiden. Oder die Situation, ah, okay, als ich mich neulich mit dir unterhalten habe, hatten wir so ein Konfliktgespräch, das hat mich wütend gemacht, aber ich habe keine Lust, diese Wut aufzulösen, also vermeide ich vielleicht mit dir das Thema oder komplett den Kontakt. So, ich will diese Emotion nicht spüren. Woran können wir es noch bemerken? Emotionen, die wollen an die Oberfläche, die wollen gefühlt werden. Und was wir manchmal versuchen in diesem Vermeidungsprozess, wir schieben die nach unten. Jetzt kann man sich Emotionen aber vorstellen wie so Luftballons, die wir unter Wasser drücken und die preschen an einer anderen Stelle hoch. Das heißt, ein drittes Kriterium, ein dritter Ort, an dem wir es merken, ist, dass wir echt irgendwie angestrengt sind. Emotionen zu unterdrücken ist einfach anstrengend. Uns fehlt die Energie, uns fehlt die Lebensfreude. Und das vierte ist, wir haben so eine Reizbarkeit. Ich meine, dann versuchst du hier und dort diese Luftballons nach unten zu drücken und dann kommt dieses Mini-Ding. Und plötzlich merkst du, puh, hier kommt das raus. Und für andere ist das auch tatsächlich so ein Overthinken. Also, dass ich nächtelang grübel und grübel und grübel, weil meine Wut oder meine Angst oder auch meine Freude gar nicht den Raum bekommen hat, den sie gebraucht hätte.
Kann man dann emotional auch so richtig verstopfen, wenn man sich darum nicht kümmert?
Das ist ein schönes Bild. Was hast du da im Kopf, wenn du sagst, emotional verstopfen?
Also ich habe so das Gefühl, also du hast ja eben den Luftballon erwähnt, den man immer unter Wasser drückt, dass das manchmal auch, dass das entweder wie so ein Druckkochtopf ist. Und also ich habe das auf jeden Fall auch schon bei Menschen in meinem Umfeld wahrgenommen, dass man gefühlt einmal komplett zusammenklappt. Wenn das kann manchmal was total, also es können manchmal extrem große Sachen sein, aber manchmal total kleine Sachen, wo man merkt, ah ja, okay, da hat jemand entweder den Luftballon mal mit einer Nadel eingestochen oder der Stopfen ist einfach rausgeflogen. Und ich habe mich gefragt, ob das dann so ein bisschen Küchenpsychologie von mir ist, mir das so anzugucken, wenn die Leute dann sehr emotional reagieren. Zum Beispiel auch Leute, die jahrelang nicht geweint haben, die dann auf einmal extrem viel weinen, wenn es mal irgendwie so einen äußeren Trigger gibt, der sie dann über diese Emotionsklippe drüber bringt. Weißt du, was ich meine?
Also es ist überhaupt nicht Küchenpsychologie. Ich gebe ein bisschen Futter dazu, um das zu verstehen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben, jeden Tag gibt es Momente, da geht unser Nervensystem so ein bisschen nach oben. Ne? Das ist ein bisschen anstrengender. Ah, okay, ich habe verschlafen, Nervensystem geht nach oben. Oder ist ein bisschen angespannter. Ah, ich schaffe das trotzdem in der Zeit. Huh, ich entspanne mich wieder. Dann der nächste Stress. Ah, okay, hier wartet die nächste Deadline auf mich. Huh, bin wieder ein bisschen gestresster. Da ist vielleicht die Emotion Motivation, die Emotion vielleicht auch Wut. Mensch, warum hat mir meine Chefin das mir gestern nicht früher schon gesagt? Ah, okay, aber ich kann mich wieder regulieren, ich kann wieder runterkommen, weil wir haben es ja geschafft oder sie kam dann mit dem Kaffee, hat sich entschuldigt, all solche Geschichten. Jetzt ist es aber so, dass wir dann manchmal geht die Kurve nur nach oben. Also wir haben keine Entspannungspausen, wir haben keine Momente, wo wir kurz aus diesem Stressmoment wieder nach unten gehen. Das heißt, diese Kurve geht nach oben und nach oben und nach oben, bis wir merken, wir können nicht mehr. Und eine Art und Weise von vielen Möglichkeiten, wie unser System, unser Nervensystem wieder nach unten fahren kann, ist tatsächlich weinen. Das heißt, wir wandern nach oben und nach oben und oben und es sammelt sich immer mehr Druck, immer mehr Dampf in uns, immer mehr Emotionen, wo wir nicht wissen, wohin damit. Und dann denkt sich unser Körper, wir können es nicht mehr halten. Super schlauer Mechanismus, wir weinen einmal oder wir sind einmal laut, wir atmen einmal durch, wir zittern, wir kichern, wir lachen, um all diesen Emotionen einen Raum zu geben, um wieder nach unten zu kommen.
Deswegen fühlt man sich nach dem Weinen auch so entspannt, ne?
Mhm. Das ist eine wunderbare Art und Weise, um damit der Körper sagt, komm, wir regulieren dich. Ist okay.
Jetzt wäre natürlich vielleicht die etwas achtsame Variante, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sondern irgendwie in Verbindung mit seinen Emotionen versuchen zu treten. Was kann einem denn dabei helfen, wieder so einen Zugang zu bekommen, wenn man das vielleicht auch gar nicht so gelernt hat oder ein bisschen auch ja unterdrückt hat?
Also, was hilft mir? Weil als Paartherapeutin kommen ja immer wieder ganz schön große Emotionen. Von Wut über Trauer, über Verzweiflung. Da ist immer ganz, ganz viel da. Und was hilft mir? Zum einen hilft mir tatsächlich Atem, weil wir sehr viel über den Atem entgiften. Über unseren Atem können wir auch unser Nervensystem nochmal anders regulieren. Wenn meine Ausatmung länger ist als meine Einatmung, dann aktiviere ich mein parasympathisches Nervensystem. Das heißt, ich komme wieder ein bisschen mehr in die Entspannung. Das ist etwas, was mir hilft. Den meisten Leuten, das kennen viele, ist auch tatsächlich Bewegung. Okay, ich lasse einen ganz positiven Ort für meine Emotionen. Ich gebe da aber Wut, die wandle ich Energie. Was hilft mir noch? Weinen. Was ich manchmal auch mache, so Übungen, die so anstrengend sind, dass dein Körper anfängt zu zittern. Weil das auch hilft, nochmal Emotionen loszulassen. Was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, ist so ein Tapping. Also nicht nur es gibt bestimmte Tapping-Punkte, sondern den ganzen Körper auszuklopfen. Was ich auch mag, ist tatsächlich alles, was an die Faszien geht, weil da sammelt sich auch oft ganz schön viel. Das sind so die körperlichen Sachen, die mir helfen. Ich mache auch was für meinen Geist. Ich journal ganz viel, schreibe Sachen runter, ich schreibe mir Briefe, ich schreibe meinem jüngeren Ich Briefe, meinen älteren Ich Briefe. Ich schreibe Briefe, um mir Sachen von der Seele zu schreiben, was natürlich auch und immer hilfreich ist, mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
Gibt es so Emotionen, wo du sagst, da kann man sich irgendwie für den Start ganz gut rantasten? Weil, also ich denke so daran, so das gefühlt Freude zulassen einfacher sein kann, als so richtig tief in so eine Trauer reinzugehen.
Das hängt tatsächlich ein bisschen an der Sozialisierung und auch an den eigenen Erfahrungen. Also es kann ja zum Beispiel sein, so wie bei dir, ich habe gemerkt, Vorfreude ist eine richtig schöne Emotion. Und ja, mich nervt das, wenn ich dann vielleicht doch ein bisschen enttäuscht werde. Aber die Emotion an sich hat so einen positiven Effekt auf mich. Und ich kann mit diesem Gefühl der Enttäuschung gut umgehen. Dann gibt es aber wiederum andere, für die hat es vielleicht eine biografische Komponente. Die wurden so oft, waren die in diesem Zyklus aus, ich freue mich und das klappt nicht, ich freue mich und das klappt nicht, ich freue mich und das klappt nicht, dass die sagen, irgendwie will ich auch keine Freude mehr empfinden. Und deswegen vielleicht, anstatt zu sagen, fang damit an, vielleicht die Frage, welche Emotion war denn in eurer Familie erlaubt? Ah, okay, bei mir in der Familie war Freude immer erlaubt. Freude war super. Für Freude wurde ich sogar gelobt, wenn ich mich gefreut habe. Für andere ist es, die Emotion, die bei uns erlaubt war, war Frustration. Meine Mutter durfte frustriert sein. Das fand ich zwar doof, aber irgendwie war das eine akzeptierte Emotion. Und da erstmal zu schauen, was war denn in meiner Familie in Ordnung? Das ist so ein erster Schritt, den man gehen kann. Vielleicht dann im zweiten Schritt eine Emotion, die ich persönlich schön finde. Es kann ja sein, so ging es mir zum Beispiel, dass die Emotion Stolz erstmal als sehr negativ bewertet wurde. Dann ist man arrogant oder man ist dann nicht auf dem Boden geblieben. Und gleichzeitig wusste ich kognitiv, das ist eine Emotion, die macht ja in manchen Situationen Sinn. da habe ich gemerkt, okay, das ist eine Emotion, mit der würde ich mich gerne auseinandersetzen. Da habe ich für mich aufgeschrieben, okay, wann war es denn erlaubt und wann war es nicht erlaubt? Habe ich für mich reflektiert, wann ich das denn schön finde. So, wer hat denn für mich, aus meiner Perspektive, zeigt auf eine ganz schöne, inspirierende Art und Weise Stolz? Ah, was nehme ich denn für mich mit? Wo sitzt denn diese Emotion bei mir im Körper? Ah, bei mir sitzt die, vielleicht sitzt die im Solarplexus, vielleicht sitzt die hier so im Kehlkopf. Und das Bild, was ich dann hatte, war wie so eine kleine, wie so ein kleiner Babygorilla, der so sich auf die Brust haut und so ganz stolz ist. Und das war für mich ein Zugang, um zu merken, ah, das ist eigentlich eine coole Emotion.
Wahrscheinlich die richtig advanced Version ist dann so die Version für Fortgeschrittene, sich wirklich mit Emotionen auseinanderzusetzen, wo man auch sagt, eigentlich würde ich gerne nicht. So.
Ja. Da hast du recht, das wäre die Advanced Version. Wir kommen wahrscheinlich auf lange Sicht nicht darum herum. Und ich verspreche, also ich würde meinem jüngeren Ich, wenn ich dem eine Nachricht schicken will, dem würde ich versprechen, es lohnt sich. Das, was du an negativen Glaubenssätzen über diese Emotionen gelernt hast, entsteht vor allem dadurch, dass du versuchst, diese Emotionen zu vermeiden. Also zum Beispiel, vielleicht kennen das einige und das ganz geschlechtsunabhängig, dass Wut als Emotion erstmal schlecht war. Und irgendwann, ich meine, ich bin gar nicht die einzige Person, das will ich gar nicht sagen, aber ich habe für mich gemerkt, indem ich versuche, nicht wütend zu sein, bin ich wie dieser kleine Dampfkessel und dann kommt sie an Situationen hoch, wo ich gar nicht möchte, dass sie hochkommen oder auf eine Art und Weise, die ich selber gar nicht wirklich gut finde. Und ich habe festgestellt für mich, in dem Moment, wo ich dieser Wut ganz freundschaftlich begegne, und die vielleicht in kleineren Häppchen für mich selber verdaue, anschaue, wahrnehme, dann ist es nicht diese Wut, die ich von anderen kenne, sondern es ist was wirklich ganz Konstruktives, Positives, fast Verbindungsschaffendes.
Ich finde das interessant, wie du das gerade beschrieben hast, weil ich nämlich auch den Eindruck habe, dass wenn man mit seinen Emotionen verbunden ist, man auch souveräner mit den Emotionen auch umgehen kann. Mhm. Weil ich habe im Vorfeld auch immer mal gelesen, so, ja, man ist ja für seine Emotionen selber verantwortlich. Mhm. Da muss ich sagen, da gehe ich nicht so richtig mit, weil das hat ja auch super viel mit familiärer Prägung zu tun. Warum reagiere ich auf bestimmte Reize so oder so? Ich finde aber schon, dass wir dafür verantwortlich sein sollten, mit unseren Emotionen verantwortungsbewusst umzugehen.
So wie du sagst, es ist schön. Also wir tragen die Verantwortung, wie wir damit umgehen. Was bedeutet, selbst wenn ich wütend bin zum Beispiel, habe ich nicht das uneingeschränkte Recht, meine Wut anderen Menschen immer in dem Moment so vor den Kopf zu hauen. Oder selbst wenn ich traurig bin, bin ich dieser Emotion ja nicht ausgeliefert. Und das hängt vielleicht dahinter, ist da vielleicht dahinter. Du bist deine Emotion nicht ausgeliefert, sondern ganz im Gegenteil, du kannst deine Emotion nutzen.
Dann halte ich auf jeden Fall fest, Charon, auch wenn das anstrengend ist beziehungsweise potenziell sein kann, es lohnt sich auf jeden Fall mal, sich mit dem auseinanderzusetzen, was da vielleicht noch emotional in einem drin schlummert.
Mhm. Und darf ich noch was zum Anstrengenden sagen?
Ja, sehr gerne.
Also vielleicht stimmt das nicht für jede Person, dann darf man mich da gerne korrigieren oder sagen, das passt für mich nicht. Aber ich merke bei meinen Klientinnen und Klienten, das ist am Anfang anstrengend, weil man aus einem Automatismus ausbricht und weil man Sachen anders macht. Das fühlt sich auch, selbst wenn deine beste Freundin sagt, dein bester Freund, oh, ich finde, du gehst jetzt so viel produktiver mit deinen Emotionen um, das fühlt sich für dein System erstmal nicht besser an, weil es nicht automatisch ist, weil du drüber nachdenken musst, weil du fast ein bisschen diszipliniert sein musst. Das fühlt sich am Anfang anstrengend an, aber es wird mit der Zeit besser. So ein bisschen wie, wenn ich einen neuen Sport anfange oder eine neue Sprache lerne. Das kann am Anfang auch ein bisschen überwältigend sein und wird aber mit der Zeit immer schöner.
Was man bei dieser ganzen Sache echt nicht vergessen darf, finde ich, so zwischendurch überfordert oder überwältigt zu sein, das ist einfach total normal. Und wenn man es dann aber wieder aus der Überforderung rausschafft, dann ist man auch einen Schritt näher seine Emotionen besser handeln zu können. Also dann hat man dieses Knäuel wieder ein bisschen mehr aufgedröselt. Und ich mag auch echt den Satz, du bist nicht die Emotion, sondern du spürst die Emotion. Auch wenn man sich wirklich vielleicht in dem einen Moment echt wie so ein kleiner Wutknubbel fühlt, ne, wo der Dampf schon aus den Ohren rauskommt, das geht auch wieder weg. Und es ging ja eben auch schon ums Weinen. Das kann eine Reaktion auf total unterschiedliche Emotionen sein, wirklich, ne, von Freude über Wut bis Trauer. Und wenn das so ein Trauer- oder Wutweinen ist, dann kommt von Leuten, die da bei einem vielleicht gerade sind, auch gerne mal so die Reaktion, nee, komm, nicht aufregen, beruhig dich, hör auf zu weinen, ist doch alles okay, kriegen wir alles hin. Bitte nicht. Bitte wirklich einfach gerne heulen. Das sagt die italienische Autorin und Illustratorin Noemi Vola. Von der ist gerade ein richtig niedliches Kinderbuch übers Weinen rausgekommen. Da sind auch echt tolle Illustrationen drin. Und Noemi, die wollte mit diesem Buch eine Liebeserklärung ans Weinen machen. Wenn du weinst wie ein Wasserfall, heißt dieses Buch. Und da geht's um einen Regenwurm, der weinen muss. Und als jemand versucht eben, wie ich das gerade auch schon gesagt habe, den Wurm aufzuheitern, so nach dem Motto, komm, nicht weinen, dann muss der Wurm noch mehr weinen. Ja, und irgendwann in diesem Buch, das spoilere ich jetzt auch nicht zu viel, kommt die Erkenntnis, man kann mit den Tränen, die man da vergießt, auch total tolle Sachen machen. Pasta kochen zum Beispiel, den Boden wischen oder einen Springbrunnen betreiben. Wie gesagt, es ist ein Kinderbuch, es sind auch kindliche Vergleiche dementsprechend, aber ich finde, es passt eben gut zu dieser Folge, weil es darum geht, was man mit seinen Emotionen machen kann und wie man die vielleicht auch produktiv für sich nutzen kann. Und darum geht es in dem Buch auch, jeder hat Emotionen. Also da heult in diesem Buch wirklich jeder mal vom Regenwurm bis zur Superheldin. Ich habe mit Noemi über ihr Buch gesprochen und übersetzt hat das für uns Andrea Grill. Die hat das Buch auch vom Italienischen ins Deutsche übersetzt. Und ich habe Noemi erstmal gefragt, bist du gut im Heulen?
Also ja, ich denke, ich bin schon ganz gut im Weinen. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren habe ich mit einigen Freundinnen zusammen gewohnt, also eine Wohnung geteilt. Und da ist es öfter mal passiert, dass wir zusammen miteinander geweint haben und eigentlich dann unsere Traurigkeit geteilt haben. Und ich muss sagen, das war so ein schönes Erlebnis, dass ich auf einmal nicht mehr Angst davor haben musste, traurig zu sein, weil ich das mit den Freundinnen teilen konnte. Dass wir das sogar mit anderen geteilt haben. Ab und zu sind dann auch Leute gekommen, die nicht da gewohnt haben. Und dann haben wir mit denen auch gemeinsam geweint.
Paura di piangere insieme agli altri.
Weint es sich denn zusammen schöner als alleine?
Sono due cose molto diverse.
Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ich glaube, es ist schwieriger, gemeinsam zu weinen. Aber man kann das eigentlich ganz gut lernen. Das Schwierige ist dabei auch, jemanden nicht davon abzuhalten zu weinen, sondern ihn direkt oder sie direkt einzuladen zu weinen. Aber wenn du das einmal gelernt hast, dann ist es schon wirklich gut und reinigend.
Magari da soli si affronta in un modo diverso.
Ich finde es interessant, Noemi, dass du gerade gesagt hast, dass man auch lernen muss, jemanden nicht davon abzuhalten, weil damit geht ja eigentlich das Buch los mit dieser Situation, dass der Regenwurm quasi davon abgehalten werden soll zu weinen.
Infatti questa frase con cui inizia il libro che
genau der Satz, mit dem das Buch beginnt, ist eigentlich so ein Versuch des Erzählers, den Regenwurm vom Weinen abzuhalten. Und ich habe mit diesem Satz begonnen, die Geschichte, weil das ein Satz ist, den man wirklich sehr oft hört. Und ich habe diesen Satz immer gehasst. Mir kommt vor, der kommt von der Gesellschaft, die uns immer lächelnd haben möchte und immer positiv haben will. Wir sind aber auch traurig und hoffnungslos und das sind ganz normale Gefühle, die auch erlaubt sein dürfen.
Invece no, se uno è triste deve poter piangere liberamente quanto vuole.
Warum war es dir denn wichtig, weinen, sich mit diesem Buch auch so ein bisschen zurückzuholen als was Positives?
Proprio per appunto per protestare un po' con.
Ich habe das genau deswegen erzählt, aus dem Grund, weil ich eben gegen die sozialen Konventionen protestieren wollte. Auch im Fernsehen sehen wir die Personen immer lächelnd und in den sozialen Medien sind die Persönlichkeiten, die herausstechen, immer sehr positive Persönlichkeiten, denen alles gelingt, die wirklich wahnsinnig gut gelaunt sind. Ich denke, die Traurigkeit ist ein Land, das man noch entdecken kann. Und man kann auch trainieren, traurig zu sein und keine Angst davor zu haben, traurig zu sein. Und das wollte ich mit diesem Buch eigentlich anregen. Dass es ganz okay ist, traurig zu sein.
È una cosa che potrebbe fare bene a tutti, insomma.
Das heißt, es geht dir aber schon um dieses Traurigkeitsweinen und nicht um irgendwie ein Wutweinen oder ein Glücksweinen.
Sicuramente quando ho scritto il libro ho pensato di più al piangere di tristezza.
Also als ich das Buch geschrieben habe, habe ich schon eher an die Traurigkeit gedacht, so die wirkliche Traurigkeit, aber wenn ich es jetzt wieder lese, dann natürlich, also ich finde es auch toll, wenn Leute aus Wut weinen oder aus Freude, also wenn einem die Tränen aus den Augen springen, dann ist das immer ein Ausdruck starker Gefühle und eben eine Art, die Gefühle zu zeigen, dass die auch nach außen dringen dürfen. Und das finde ich immer etwas Schönes, was ich gerne möchte, dass die Menschen dürfen.
Condividere all'esterno le emozioni piuttosto che tenerle dentro.
Würdest du dir wünschen, dass mehr geweint wird?
Also, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir nicht mehr so viel Angst haben, uns fragil zu zeigen. Also, dass keiner mehr sich dafür fürchtet, zu zeigen, wenn er sich traurig fühlt. Und dadurch können wir auch die Traurigkeit teilen und uns so hoffentlich alle doch etwas besser fühlen. Also, dass es auch nicht so auf uns drückt, wenn wir mal traurig sind.
Entrare un po' più dentro la tristezza senza avere paura di farlo.
Und Leute, wenn ihr jetzt irgendwie denkt, ich möchte noch mal mehr oder einen anderen Zugang zu meinen Emotionen finden, da gibt es tatsächlich neben dem, was wir in dieser Folge besprochen haben, auch echt noch viele weitere Möglichkeiten. Also es gibt total unterschiedliche Spiele, es gibt Bücher, es gibt Anleitungen, da gibt es auch im Netz wirklich einige Sachen, ja, wo man vielleicht einfach auch mal so einen kleinen Leitfaden oder ein bisschen Inspiration irgendwie finden kann. Und auch wenn manche von diesen Angeboten für Kinder gedacht sind, ne, ich finde, da dürfen Erwachsene auf jeden Fall auch mal reingucken. Wenn du weinst wie ein Wasserfall, so heißt das Buch von Noemi Wola. Übersetzt hat das Andrea Grill. Und das ist im Leikamp Verlag erschienen, kostet 18 Euro. Und Leute, diese Folge hier, ne? Die kommt ja raus am 14. Februar. Ja, am Valentinstag. Bisher haben wir das in dieser Folge erfolgreich ignoriert. Aber come on, also dieser Podcast, der heißt Eine Stunde Liebe. Und deswegen gibt es jetzt im Liebestagebuch ein bisschen Valentinstag. Und zwar mit Cleo. Romantik auf Knopfdruck, wie das ja eben so im Valentinstag drinsteckt, das ist eigentlich gar nicht ihr Ding. Aber sie hat jemanden kennengelernt und diesem Menschen ist dieser Tag wichtig. Und was die beiden am Valentinstag planen, das erzählt euch Cleo jetzt.
Ich habe jemanden kennengelernt, auch schon im späten Herbst. Der Mann ist Amerikaner. Deshalb ist das Dating mit ihm auch ja, ein bisschen amerikanischer, als ich das so gewöhnt bin. Also wir sind dann halt so richtig klassisch auf erste Dates gegangen und haben uns dann mal was vorgenommen, also eine Ausstellung zu besuchen oder ins Kino zu gehen oder essen zu gehen. Was jetzt aber auch dazu kommt, ist, es ist Valentinstag. Und Ich habe dann mein Date gefragt, sag mal, ist dir das eigentlich wichtig? Weil hier aus Deutschland kenne ich das irgendwie halt nur so performativ, so dass man das irgendwie in irgendwelchen Rom-Coms gesehen hat, eben auch voll oft amerikanischen Filmen gesehen hat, dass der Mann die Blumen kauft oder die Pralinen schenkt oder dass man sich so eine Valentine's-Card irgendwie gegenseitig gibt und dann so fragt, willst du mein Valentine sein? Und dann habe ich ja gefragt, selber, wie echt ist denn das eigentlich? Ist dir das wichtig? Also, und dann hat er schon so ein bisschen verschämt so gesagt, so, ja, nee, also so ganz krass ist es jetzt nicht. Und aber ich fände es schon schön. Also wenn man da Lust drauf hat, wenn beide das wollen, dann fände ich es schon schön, wenn man ein Date hat und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, er hat sich jetzt gerade so ein bisschen geschämt, vielleicht für meine Vorurteile. Deshalb bin ich jetzt diejenige, die ihn dann einlädt und die halt sagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir am Samstagmorgen zusammen in eine Ausstellung gehen? Da gab es was wir uns gerne ansehen wollten. Und dann wäre es doch praktisch, wenn ich vorher bei dir übernachte. Und dann hat er gesagt, also das heißt, dann haben wir abends ein Date am Valentinstag. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte gehofft, du merkst es nicht. Und dann haben wir beide angefangen zu planen, dass wir uns einen Film ansehen, weil nämlich jetzt auch Berlinale ist. Und dass wir dann auch was zusammen essen gehen. Und ja, und irgendwie sind dann plötzlich eben diese Erwartungen da. So, wir müssen auf jeden Fall was unternehmen, es muss romantisch sein. Schreibe ich ihm eine Karte, schenke ihm hier Blumen. Also irgendwie sind so diese ganzen Stereotype jetzt bei mir da und auch die Erwartung so ein bisschen jetzt auf jeden Fall dann halt auf Knopfdruck auch romantisch sein zu müssen. Auch, ich meine, ich weiß ja noch gar nicht, wie es mir geht an dem Tag, ob ich überhaupt Lust habe auszugehen, ob ich überhaupt auch irgendwie Lust auf Sex habe. Ist dann da irgendwie die Erwartung, dass wir miteinander im Bett landen, weil wir essen waren und Geld ausgegeben haben füreinander. Und ja, irgendwie fühlt sich das alles so ein bisschen zu geplant an, um romantisch zu werden. Aber das werde ich dann sehen. Und es ist jetzt auch nicht so, als würde ich so eine, ich sag mal, Romantik auf Termin nicht kennen. Ich komme ja aus Köln und da gibt's die große Tradition des Maibaumsetzens in der Nacht zum 1. Mai. Und das machen nicht nur die Jungs, sondern im Schaltjahr sind die Frauen gefragt, eben entweder einen Maibaum zu setzen oder ein Reisherz zu streuen und all diese Sachen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich in meinem Leben auch schon oft romantische Dinge unternommen, weil es halt gerade im Kalender stand. Und ich glaube, so ganz amerikanisch allein ist das gar nicht.
Also wenn diese Folge raus ist, dann hatte Cleo ihr Date schon, beziehungsweise ist mittendrin. Und dieses Date, das war hoffentlich einfach total schön. Das war ohne Druck und das war vielleicht auch einfach ein schöner Abend mit Kino und Essen gehen. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an Sharon Brehm, an Noemi Wohler und Andrea Grill. Und wenn ihr Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche habt, dann meldet euch wie immer sehr, sehr gerne bei uns unter liebe@deutschlandfunknova.de. Anke van der Weyer bin ich. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.